Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ein Leben ohne Müll, geht das? Diese Frage hat sich Deutschlandfunk Nova Reporterin Kerstin Ruskowski gestellt und hat sich selbst die Challenge auferlegt. Ich schaffe das. Ich werde keinen Müll mehr produzieren. Vorher hat sie aber geguckt, wie machen das andere? San Francisco zum Beispiel, die Metropole in Kalifornien. Die Stadt hat sich schon vor 17 Jahren vorgenommen, bis 2020 Zero Waste City zu werden. Als erste Großstadt der Welt. Müll. Das Thema bei Ab 21. Seit 3 Wochen reden wir immer montags darüber, über Müll und wie wir ihn vermeiden können. Und ihr könnt jetzt den Podcast dazu hören. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Plastikmüll. Biomüll, Restmüll. Seit 3 Wochen dreht sich hier in Ab 21 jeden Montag alles um das Thema Müll. Denn unsere Reporterin Kerstin Ruskowski hat sich im letzten Jahr damit intensiv beschäftigt und versucht auch selber ohne Müll zu leben. Herausgekommen ist eine 6-teilige Podcast-Serie. Jeden Montag kriegt ihr eine neue Folge zum Download auf deutschlandfunknova.de oder beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. In der neuen Folge, also heute, geht es um Zero Waste im ganz großen Stil. In San Francisco hat nämlich die Stadtverwaltung Anfang der 2000er beschlossen, wir werden Zero Waste City, und zwar bis 2020. Kerstin, was soll das heißen? Eine ganze Stadt, die gar keinen Müll mehr produziert. Das ist ja noch unrealistischer, als wenn das eine einzelne Person versucht hinzukriegen.
Ja, fand ich auch, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Vor allem, wenn ich daran denke, dass in San Francisco ja jeden Tag auch super viele Touristen unterwegs sind. Und wie will man die denn dazu kriegen, keinen Müll mehr zu produzieren?
Ja, okay, da musst du uns jetzt mal ganz kurz erklären, wie muss ich denn dann Zero Waste überhaupt verstehen?
Also man versucht, die Menge von dem, was als Restmüll auf der Müllkippe oder in der Müllverbrennungsanlage landet, auf null zu bekommen und stattdessen andere Verwertungsmöglichkeiten für die Abfälle zu finden. Und dafür kann es helfen, wenn man sich mal anguckt, wie das in der Natur läuft. Da gibt es nämlich gar keinen Müll. So hat mir das Jared Blumenfeld erklärt. Der war damals, 2001, der erste Chef des Umweltamts von San Francisco.
When you eat a banana from nature, everything you can compost that skin. The same is true of an apple, or there is no waste. So we created waste. So our obligation as a species is to eliminate it.
Ja, wir Menschen machen Müll, so sieht er das. Also müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir ihn wieder loswerden.
Und deswegen hat sich Jared Blumenfeld als Chef des Umweltamtes gleich mal direkt hohe Ziele gesteckt, nämlich die, wir schaffen null Müll bis 2020, oder wie?
Ja, so ungefähr. Also damals, im Jahr 2001, da gab es in Kalifornien für den ganzen Bundesstaat das landesweite Ziel, dass bis 2010 nur noch die Hälfte des Mülls auf der Müllkippe oder in der Müllverbrennungsanlage landen sollte. Und Jared Blumenfeld hat mir erzählt, damals saßen die dann da im Umweltamt von San Francisco und dachten, ja, 50% weniger Müll ist gut, aber das reicht uns nicht.
San Francisco was already at 49%. So we were like, we need to keep moving. Why would we just try and get to 50%? That doesn't make sense.
Weil San Francisco nämlich zu dem Zeitpunkt schon bei 49% war. Also da landeten nur noch 49% des Restmülls auf der Müllkippe. Und deswegen haben sie dann gesagt, unser Ziel für die Stadt San Francisco muss null sein. Bis 2020 haben sie als Zielmarke gesetzt. Also, dass bis dahin gar kein Müll mehr deponiert oder verbrannt wird. Das schien denen damals machbar.
Und wie wollten sie das machen?
Ja, indem sie sich erstmal klar machen, wie unnötig Müll eigentlich ist. Und dass man dann anfängt, das, was man wegschmeißt, als Ressource zu betrachten.
No one wants to waste time or money or resources. So, when you look at it as a resource, those resources are valuable. So, it's wasting resources. And when you get involved in that discussion, the answer is really zero.
Ja, und dann geht's auch nicht darum, gar keinen Müll mehr zu produzieren, weil das geht ja auch gar nicht. Aber wenn man diesen Perspektivwechsel hinkriegt, sagt Jared, dann hat alles einen Wert, weil dann siehst du deine leere Shampooflasche nicht als Müll, sondern das Material als Ressource, also als Ausgangsmaterial für irgendein neues Produkt. Und dann wäre es ja volle Verschwendung, egal was, einfach wegzuschmeißen.
Mhm. Das klingt von der Idee her ziemlich einleuchtend, fast simpel, aber irgendwie auch ein bisschen utopisch, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist das 17 Jahre her, dass San Francisco gesagt hat, wir schaffen das Zero Waste bis 2020. Und jetzt ist es 2018.
Ja, noch 2 Jahre Zeit,
genau. Ja, und klappt das? Schaffen die das bis 2020, Zero Waste City zu werden?
Ja, sieht eher schlecht aus, sagt Alexa Kielty, die aktuell im Zero Waste Team des Umweltamts von San Francisco arbeitet.
We're actually at about 80% diversion.
Im Moment schaffen sie es, so etwa 80% ihres Mülls aus Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen rauszuhalten.
And we're still landfilling over 460,000 tons a year. So we're not meeting our goals.
Ja, aber über 460.000 Tonnen landen eben doch noch jedes Jahr auf der Müllkippe. Und das ist eben nicht null. Im Vergleich aber schon ziemlich wenig, muss man sagen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann noch hinkriegen in den nächsten 2 Jahren, die ist dann hoch oder nicht so hoch?
Nee, nicht so wahnsinnig hoch, weil insgesamt in San Francisco einfach sehr viel Müll produziert wird. Alexa Kielty sagt, sie versuchen jetzt, noch mehr Stoffe aus dem Restmüll zu recyceln. Denn nur so kann man die Müllkippe vielleicht irgendwann stilllegen. Und Jared Blumenfeld, der findet eigentlich, dass man noch einen Schritt weiter gehen muss.
How to not have trash in the first place and to recycle everything that we do have.
Dass man eigentlich überall, wo es geht, Müll vermeiden muss und da, wo es nicht geht, den Müll wiederverwerten.
Hattest du denn den Eindruck, dass da in San Francisco jeder mitmacht?
Nee, also viele, die ich auf der Straße angesprochen habe und danach gefragt habe, die wussten davon gar nichts. Und die, die Bescheid wussten, die waren, um ehrlich zu sein, nicht so wahnsinnig optimistisch, dass das klappen kann.
Mhm. Die Stadt ist ja dann wahrscheinlich vor allem auf die Mithilfe der Müllabfuhr angewiesen. Die kümmern sich um alles, was weggeschmissen wird. Funktioniert das denn da dann so wie bei uns hier in Deutschland?
Nee, gar nicht. Also das läuft in San Francisco tatsächlich deutlich anders als bei uns und vor allem ganz anders als in den meisten anderen Städten in den USA. Jared Blumenfeld, der damals 2001 Chef des Umweltamts in San Francisco war und auch das Ziel Zero Waste City bis 2020 gesteckt hat, der hat mir das so erklärt.
Traditional waste economy is the city puts out a contract. And gets a company that really
in den USA läuft das mit der Müllentsorgung nämlich normalerweise so. Die Stadt macht einen Vertrag mit einem Abfallunternehmen, das in der Regel selbst Mülldeponien betreibt. Und wenn die selber Mülldeponien besitzen, dann wollen die natürlich so viel Müll wie möglich einsammeln, weil sie nämlich umso mehr Geld verdienen, je mehr Müll sie auf ihre Halde werfen können. Mit Recycling verdienen sie viel weniger Geld. Und so ist die ökonomische Struktur in den USA, sagt Jared. Müll verbuddeln bringt mehr Geld als Müll recyceln.
Und so läuft das dann auch in San Francisco?
Eben nicht. Da haben die das Prinzip umgedreht und einen Vertrag mit einem Entsorgungsunternehmen namens Recology gemacht. Und in dem steht:
The more you recycle, the more you'll get paid. The more you send to landfill, the less you get paid.
Je mehr ihr recycelt, desto mehr Geld bekommt ihr. Umso mehr ihr deponiert, desto weniger Geld kriegt ihr. Und das heißt, die Stadtverwaltung hat für Recology als Müllentsorger einen wirtschaftlichen Anreiz geschaffen, um weniger Restmüll zu produzieren. Und genauso haben sie das unter anderem mit den Hotels und Restaurants in der Stadt gemacht. Zu denen haben sie gesagt, je mehr ihr kompostiert, desto weniger zahlt ihr. Und umgekehrt, je mehr Restmüll ihr macht, desto teurer wird's.
That was a big thing we learned. Is you got to give people the right incentives. So follow the money, right? You got to follow the money.
Geld als Druckmittel.
Funktioniert ja eigentlich immer, oder?
Ja, weil ja keiner Geld zu verschenken hat. Und wenn dann eben zum Beispiel Bioabfälle kostenlos abgeholt werden, aber Restmüll vergleichsweise teuer zu entsorgen ist, dann haben vor allem Unternehmen, aber natürlich auch alle anderen, eben auch Bock, möglichst wenig Restmüll zu produzieren.
Aber wie verdient das Entsorgungsunternehmen Recology sein Geld? Das klingt irgendwie ein bisschen absurd, dass ein Müllentsorgungsunternehmen versucht, dass insgesamt weniger Müll produziert wird.
Ja, das dachte ich erst auch. Robert Reed, der Pressesprecher von Recology, der hat mir das so erklärt.
These things that we're recycling and composting, they're not waste. They're very important resources.
Er sagt, Recology sieht den Müll, den sie einsammeln, nicht als Müll, sondern als wichtige Ressourcen, vor allem die Bioabfälle. Und deswegen will er da auch nicht von Müll oder Abfall sprechen, sondern von Essensresten und Grünschnitt und so. Und wenn die Einwohner von San Francisco das in ihre Biotonnen schmeißen, dann ist es für die eben Müll, den sie nicht mehr gebrauchen können. Für Recology fängt da dann aber das eigentliche Geschäft an.
Und was machen die dann mit dem Müll oder halt nicht Müll, sondern der Ressource?
Ja, die machen Dünger und den verkaufen sie dann an Bauernhöfe und Weingüter in der Region.
We've built a market for the compost. It's a very strong market.
Also die haben es geschafft, aus etwas, was manche als Müll betrachten und loswerden wollen, ein Produkt zu machen, das andere gebrauchen können. Und für die Bauern hat dieser natürliche Dünger aus Kompost mehrere Vorteile, sagt Robert Reed. Sie brauchen zum Beispiel weniger chemische Düngemittel und auch weniger Wasser, um ihre Weintrauben oder ihr Obst und Gemüse anzubauen. Und für die Umwelt hat es den Vorteil, dass der Dünger gebraucht wird und nicht als Müll rumliegt und Methan ausstößt. Zu dem Thema gibt es noch ein paar mehr Details, wenn ihr euch den Podcast anhört.
Wie zuversichtlich ist denn Robert Reed, dass das klappen kann mit Zero Waste bis 2020?
Ja, nicht so wahnsinnig, denn er gibt zu, dass bisher nur 85% der Müllentsorgungsanlagen, die Recology besitzt und betreibt, Recycling- oder Kompostierungsanlagen sind.
Und der Rest sind dann immer noch Mülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen?
Ja, richtig. Und das ist aber aus Robert Reeds Sicht, zumindest zum Teil, die Schuld der Hersteller von allen möglichen Produkten.
Part of the formula to get to zero waste is for producers to take a lot more responsibility in their part.
Er sagt, die übernehmen zu wenig Verantwortung für ihre Produkte. Die müssten mehr Materialien benutzen, die man recyceln oder kompostieren kann. Müssten stärker darauf achten, nicht zu viele Materialien zu mischen und Produkte machen, die man wiederverwenden kann. Und das Gleiche gilt für Verpackungen.
In San Francisco hat die Stadtverwaltung Anfang der 2000er beschlossen, wir werden Zero Waste City, und zwar bis 2020. Kerstin, du warst ja da. Wie war denn dein erster Eindruck, als du angekommen bist? Merkt man da sofort einen Unterschied?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinguckt. Am Flughafen ist mir zum Beispiel sofort aufgefallen, dass es da nicht einen oder zwei, sondern drei Mülleimer gibt. Einen für Restmüll, einen für Recycling und einen für Bioabfälle. Das hat mich schon beeindruckt, denn das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen.
Und in der Stadt, also auf der Straße?
Ja, da sieht's anders aus. Also ich fand's da auf den ersten Blick sogar überdurchschnittlich dreckig, um ehrlich zu sein. Also da liegt auch viel Müll einfach so auf der Straße. Und wenn es überhaupt Mülleimer gibt, dann einen für Restmüll. Alexa Kielty vom Umweltamt San Francisco hat mir erzählt, dass sie mal überlegt haben, auch auf der Straße mehrere Abfalleimer aufzustellen.
The problem is, we don't feel confident that people are going to sort correctly.
Aber sie und ihre Kollegen glauben halt nicht, dass die Menschen auf der Straße ihren Müll richtig trennen würden. Ganz zu schweigen von den rund 200.000 Touristen, die jeden Tag die Stadt erkunden. Und deswegen bleibt es bis auf Weiteres bei einem Mülleimer.
Das könnte man aber ja mal ausprobieren.
Ja, könnte man. Aber ich denke auch eher nicht, dass es was bringen würde, weil der Müll auf der Straße da anscheinend niemanden stört. Ist halt eine Großstadt. Und da habe ich Leute erlebt, die ihren Müll sogar einfach aus dem Autofenster schmeißen.
What?
Ja, also an einem Tag bin ich da im Finanzviertel die Straße entlang gelaufen. Da höre ich plötzlich so einen Plock und sehe, wie ein paar Meter vor mir ein eingedrückter Pappbecher auf der Straße liegt. Direkt neben einem Auto unter dem geöffneten Fahrerfenster. Und ich laufe so weiter, schaue rüber. Und die Frau auf dem Fahrersitz, die glotzt ungerührt zurück. So nach dem Motto, was willst du denn von mir? Das fand ich schon krass, muss ich sagen, und war echt hin und her gerissen, ob ich da jetzt was sagen soll.
Hast du aber nicht?
Nee, aber ich fand das traurig, dass manche Leute so drauf sind. Wobei das ja in Deutschland echt auch nicht anders ist.
Guck bei uns ins Stadtviertel.
Aber in San Francisco gibt es ja auch sehr viele Obdachlose und die wohnen ja quasi auf der Straße. Und ich habe mich mit ein paar von denen unterhalten und zwei Dinge rausgefunden. Erstens, die finden es in San Francisco tatsächlich für eine US-Großstadt vergleichsweise sauber. Und zweitens, die helfen quasi bei der Umsetzung des Zero-Waste-Ziels mit, indem sie recycelbare Materialien einsammeln, also zum Beispiel Plastikflaschen, Dosen und so weiter, und zu Recycling-Centern bringen. Und dafür kriegen sie dann Geld.
Also so wie die Pfandpiraten bei uns hier in Deutschland.
Ja, so ungefähr. Also in Kalifornien gibt es ja auch auf manche Flaschen und Dosen Pfand. Aber auch für Nicht-Pfandflaschen oder andere Verpackungen zahlen die Recycling-Center ein bisschen Geld für Plastik, Glas und Aluminium.
Wie viel bringt das dann so?
Ja, das habe ich Carlos gefragt. Den habe ich in der Mission in einem Park getroffen, zusammen mit seinem Kumpel und einem randvollen Einkaufswagen.
And how much do they give you for?
Sometimes 20 or 40. Depends you how much you got.
Ja, den versteht man nicht so gut. Also Carlos sagt, so ein voller Einkaufswagen bringt ihm im Recycling Center so um die $20, manchmal auch mehr, kommt eben drauf an, was da so drin ist. Alu bringt mehr Geld als Plastik und Glas bringt auch fast gar nichts. Das Problem ist leider für die Obdachlosen auch, dass die Recycling Center oft ziemlich weit außerhalb sind. Und dann müssen die eben gucken, wie die ihren Kram da hinkriegen.
Es hört sich jetzt nicht so an, als würden die damit ein dickes Geschäft machen.
Nee, ich habe darüber auch noch mit Zack gesprochen. Der lebt auch in San Francisco auf der Straße. Und er findet auch, dass sich das nicht so richtig lohnt. Und deshalb verkauft er seinen Müll oft an Freunde. Und die bringen das dann ins Recycling Center. Aber Zack hat mir noch einen anderen Grund gesagt, warum er oft in Mülltonnen rumstöbert.
A couple of times I found money in the garbage and stuff, the trash.
How much of it?
Oh, one time was like $40. One time was like almost $80, $90 in a purse, like they didn't check their bags, they just threw them out and I found the money, yeah.
Ach krass, der findet wirklich manchmal Geld im Müll?
Ja, anscheinend nicht nur manchmal. Also einmal waren es $40, einmal so 80, 90 und dafür lohnt sich das im Müll rumwühlen dann tatsächlich.
Die kalifornische Großstadt hat das Ziel Zero Waste, allerdings erst bis 2020. Jetzt haben wir bekanntermaßen 2018, also noch 2 Jahre Zeit, um das zu schaffen. Aber Kerstin, es ist ja so ein bisschen durchgeklungen, dass es wahrscheinlich gar nichts mehr wird, dass bis in 2 Jahren kein Müll aus San Francisco mehr deponiert oder verbrannt wird. Ist diese Idee damit gescheitert?
Ja, könnte man meinen, ne? Schade, hat nicht geklappt. Naja, dann machen wir eben doch weiter wie vorher. Aber genau das wäre total beknackt, weil ja schon eine Menge erreicht worden ist, auch wenn 20% oder 460.000 Tonnen Müll jedes Jahr noch immer nicht verwertet werden können. Das ist eben nicht null. Jared Blumenfeld sagt aber, er ist darüber überhaupt nicht enttäuscht.
My goal has been achieved. The goal that's been achieved is we're on a path.
Er findet, dass er sein Ziel erreicht hat, weil nämlich was passiert. San Francisco ist auf einem guten Weg in Richtung Null Müll.
Ist das nicht ein bisschen frustrierend, wenn man so ein Ziel nicht erreicht und auch vielleicht, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, gar nicht erreichen kann?
Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Jared Blumenfeld sagt, das Ziel musste Null sein, ging gar nicht anders. Und er glaubt auch, dass es wichtig war, ein konkretes Zieldatum zu setzen.
I think it was important to set a goal and it had to be zero and we had to have a date. So any other city that's thinking about this, you need to have the goal of zero because it inspires people. Who wants to get a goal of 75%? So it motivates people. Zero waste is a concept and also it challenges people.
Ja, er glaubt nämlich, dass sonst von vornherein niemand mitgemacht hätte. Nur mit einem so konkreten Ziel wie Null Müll kann man Leute motivieren und inspirieren, sagt er.
Aber heißt das, dass er wirklich daran glaubt, dass es grundsätzlich möglich ist, dass eine Stadt wie San Francisco Null Müll auch echt erreichen kann?
Wenn es irgendwo geht, dann in San Francisco, sagt er. Ihm ist aber auch klar, dass es schwierig wird, auf Null Müll zu kommen bis 2020, aber auch danach.
So, I would say San Francisco with its current system can get to 90%.
Jared Blumenfeld sagt, San Francisco kann sein System, wie der Müll entsorgt wird, so weit verfeinern, dass man auf 90% kommt. Also nochmal kurz zum Verständnis. Er sagt 90%, weil damit eben andersrum betrachtet gemeint ist, dass 90% des Restmülls nicht auf der Müllkippe oder in der Müllverbrennung landen. Für die letzten 10% Restmüll kommt es auch seiner Ansicht nach auf die Hersteller an. Die müssten das Design ihrer Produkte überdenken und die Materialien, aus denen sie hergestellt werden. Letzten Endes müsste man jedes Produkt in seine Einzelteile zerlegen können, um es so effektiv wie möglich recyceln zu können. Also allein schon so ein Joghurtbecher jetzt mal zum Beispiel. Wenn man den aus einer Sorte Plastik produziert und dann einen Aludeckel drauf macht, den ich abreißen kann und außenrum ist eine Manschette aus Pappe, dann kann ich das alles ganz easy trennen, bevor ich es wegschmeiße. Und ganz generell kann ich als Verbraucher natürlich auch einfach weniger und bewusster konsumieren. Also zum Beispiel eine Seife für Gesicht, Hände und Körper.
Ja, aber was ich jetzt mal ein bisschen schwierig finde, es gibt ja ganz viele Sachen, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, da gibt es einfach gar keine Alternative, als das Produkt zu kaufen, was in einer entsprechenden Verpackung ist.
Ja, das stimmt schon. Also manchmal geht es auch wirklich nicht anders, manchmal aber schon. Und dafür hat Robert Reed von Recology noch einen ganz guten generellen Tipp.
If you really want to know the solutions, ask yourself, what do my grandparents do and what do my great-grandparents do? Because they didn't have
Mal überlegen, was hätten meine Großeltern oder Urgroßeltern gemacht, weil die nämlich noch kein Plastik hatten und ja trotzdem irgendwie überlebt haben. Aber wir haben das anscheinend so ein bisschen vergessen, dass es zum Beispiel auch ohne Plastikwasserflaschen und Löffel aus Bioplastik geht.
Ja, das stimmt schon. Aber vieles ist natürlich auch einfach ein bisschen bequem.
Ja, aber vieles ist vor allem eine Frage der Gewohnheit. Und Gewohnheiten kann man eben auch umstellen. Und das muss ja auch nicht alles auf einmal passieren, sagt übrigens auch Jared Blumenfeld.
Zero waste is a journey and you have to help shape it to the culture and climate of your city. So people in Lagos, Nigeria are going to do it differently than people in Munich who are going to do it different than Sao Paulo or San Francisco. But the goal is the same.
Zero Waste ist eine Reise und wo die anfängt und aufhört, das kommt eben auch stark darauf an, wo man wohnt. Und klar ist auch, dass da nicht jeder mitmacht, weil es anstrengend ist und manchmal nervt, wenn ich hinter anderen herräumen muss, die ihren Kaffeebecher aus dem Autofenster schmeißen. Die Kunst ist, sich davon nicht abhalten zu lassen und ob San Francisco eines Tages bei Null Müll ankommt oder bei 10% stehen bleibt, das ist gar nicht so wichtig, weil der Versuch zählt und der hat schon einiges verändert.
Also, San Francisco macht weiter auf dem Zero-Waste-Weg und du, Kerstin, du hast ja auch so einen kleinen persönlichen Zero-Waste-Weg gestartet, oder?
Yes, ich wollte mal ausprobieren, wie nah an Nullmüll ich es schaffe und habe das zweimal ausprobiert. Einmal 2 Wochen in Kalifornien und dann nochmal 2 Wochen in Köln. Und wie gut oder schlecht das geklappt hat, das erzähle ich euch nächste Woche.
Alles klar, und bis dahin könnt ihr euch schon mal die ersten 4 Folgen vom Podcast anhören. Den kriegt ihr auf deutschlandfunknova.de oder beim Podcast-Dealer eures Vertrauens.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Stuttgart. Der französische Star-DJ David Guetta hat nach eigenem Bekunden eine Midlife-Crisis durchlebt. Er habe plötzlich sehr deutlich gemerkt, dass er älter werde, sagte er am Montag dem Südkurier. Ich bin ein bisschen durchgedreht. Das habe auch mit der Trennung von seiner Ehefrau zu tun gehabt. Manchmal musste ich mich selbst anschauen und denken, oh David, du bist so ein blödes Klischee, sagte der 50-Jährige. Einem Klischee hat der französische Musikproduzent jedoch standgehalten. Weder einen roten Sportwagen noch andere Fahrzeuge habe er sich zugelegt. Ganz im Gegenteil, er besitze nicht mal ein Auto, verriet der DJ. Inzwischen sei seine Krise aber vorbei, sagte Guetta. Jetzt sei er wieder in einer neuen, viel besseren Lebensphase.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.